Ein heikles Thema haben wir heute. Heißes Eisen. Mit der Überschrift: Müssen Christen leiden? Fragezeichen. Ihr wisst ja, ich lehre ganz gerne über Gottes Werke, seine Gerechtigkeit, seine Gnade, seine Liebe zu den Menschen, die gute Nachricht vom Evangelium, vom Kreuz Jesu Christi. Und das ist auch richtig und es ist wichtig, es muss allen Menschen gepredigt werden, damit sie Hoffnung bekommen und Glauben aufbauen können. Aber manche Christen haben dann das Problem, wenn es im Alltag nicht gleich so aussieht, nicht so rosig, wie es vielleicht sein sollte oder wie man es da in den Lehren hört, oder wie es nach Gottes Wort der Bibel sein sollte, dann tauchen da Fragezeichen auf, Probleme auf. Warum ist das nicht so? Und diese Fragen sind auch berechtigt. Und wenn man die Bibel liest, auch das Neue Testament, nicht nur im Alten Testament, wo es dann oft ziemlich rau zugegangen ist, auch im Neuen Testament sieht man, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das wird den einen oder anderen schon mal aufgefallen sein. Und auch darüber müssen wir reden, damit wir da ein ausgewogenes Verständnis des Glaubens dafür bekommen. Weil manche Gemeinschaften betonen sehr stark, wie wir für Jesus leiden müssen und die anderen wieder gar nicht. Und das ist natürlich eine Bandbreite, oder? Darum schauen wir uns das heute ein bisschen näher an. Ich fange mal an mit der Apostelgeschichte 14,22. Hier schreibt uns die Bibel: Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Ja, das ist eine Aussage, Bedrängnisse, die hört man nicht so gern. Aber wer ins Reich Gottes rein will, in den geistlichen Bereich und seine Segnungen haben will, der wird Bedrängnisse bekommen. Nicht weil Gott sie schickt, sondern weil der Satan verhindern will, dass Christen auf diese Ebene des Reiches Gottes kommen, in den geistlichen Bereich, weil dort in diesem Bereich sind sie mächtig und stark. Und wir müssen das wissen, damit wir es richtig beurteilen, damit wir nicht vor den Kopf gestoßen sind, wenn alles so rosig gepredigt wird, aber in der Praxis funktioniert es nicht gleich so, wenn Widerstände auftauchen, aber es liegt nicht an Gott. Es ist eindeutig Satans Werk. Ja, Gott will, dass wir in diesen Bereich des Reiches Gottes eingehen und seine Kräfte und seine Segnungen für uns empfangen und ja, nutzbar machen können. Und wenn ein Christ glaubt, wenn er Schwierigkeiten bekommt, wenn Bedrängnisse auftauchen, Gott hat sie geschickt, dann hat er eigentlich schon verloren, diesen Kampf. Also es ist niemals Gott, der dir solche Dinge schickt. Da gibt es einen kleinen Beweis dazu, in Jakobus 1, 13 und 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, also vor Schwierigkeiten bekommt, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Also Versuchungen, Schwierigkeiten, Widerstände kommen nicht von Gott. Das soll man gar nicht denken. Gott versucht niemand. Gott schickt dir nicht schlechte Umstände, um dich zu prüfen. So könnte man es vielleicht auch ausdrücken. Aber das glauben viele. Ich werde wieder mal geprüft von Gott. Gott prüft dich nicht. Schwierigkeiten, Prüfungen oder Umstände, die ausschauen wie eine Prüfung, schickt dir der Satan. Sicher kann man an dem feststellen, wie ein Christ damit umgeht, wie weit sein Glaubens- und Erkenntnisstand ist. Das stimmt, ja, aber das ist nicht das, was Gott eigentlich vorhat. Oft sind es einfach die eigenen Begierden oder falschen Denkmuster, die uns in Probleme hineinbringen. Also das ist eine riesengroße Lüge Satans, dass Gott dahinter steckt, wenn sie Schwierigkeiten haben. Glaub ja das nicht, wenn dir das jemand sagt oder wenn du so denkst. Weil wo wäre dann der liebende, barmherzige Gott, wenn er dir Schwierigkeiten schickt? Gott schickt dir die Kraft, Schwierigkeiten zu überwinden. Ja, er hält sie nicht unbedingt immer von dir weg, sondern du sollst lernen, mit Schwierigkeiten, Bedrängnissen richtig umzugehen. Also das ist es, was wir Christen, so wie wir Christen denken sollen. Grundsätzlich ist es niemals Gottes Wille, dass seine Kinder leiden müssen. Wir sind seine geliebten Kinder und er ist unser allmächtiger himmlischer Vater. Und ein Vater schaut auf seine Kinder. Und das ist einmal eine Grundlage für diese Lehre zum Thema, müssen Christen leiden. Wenn nämlich der Christ meint, Gott hat ihm das Übel geschickt, um ihn zu prüfen oder sonst was, oder als Strafe für irgendwas, dann hat er das Problem, dass er nichts dagegen unternimmt, weil er ja meint, es muss so sein. Und hier ist der nächste Problempunkt zu finden. Wenn du nichts dagegen unternimmst, gegen die Schliche des Teufels, gegen die Attacken des Teufels, dann gibst du ihm praktisch gesagt freie Bahn. Du legst deine Waffenrüstung sozusagen beiseite und lässt dir von Satan alles gefallen. Dann hat dich seine List tatsächlich überrumpelt. Und so soll es nicht sein. Lass dir nichts gefallen. Ergreife die Waffenrüstung, ergreife die Waffen des Lichts und sei damit siegreich. Dann hast du richtig gehandelt. Alles andere wäre eine Dummheit. Ja, das Hinsetzen, Däumchen drehen, der Herr wird schon irgendwie was machen, wenn nicht, kann ich auch nichts ändern. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht bei einem Babychristen, so wie auch im Natürlichen. Wenn du ein Baby hast, dann musst du ihm auch alles tun, weil sie es selber noch nicht kann. Aber jeder möchte, dass seine Kinder heranreifen, zur Schule gehen, was lernen, damit sie selber fähig sind, ihr Leben zu leben, oder? Und genauso ist es auch im Geistlichen. Also wenn Christen leiden, weil sie irgendwelche Lügen geglaubt haben oder die Listen Satans sie auf den Leim geführt haben, dann sind sie, ja, selber schuld ist jetzt vielleicht zu hart ausgedrückt, aber irgendwie schon, weil sie nicht gelernt haben zu widerstehen. Der Satan wird Widersacher genannt, weil er uns widersteht. Aber auch wir müssen widerstehen, wenn er mit seinen Attacken, mit seinen Lügen, mit seinem dummen Zeug uns versucht zu verführen und in Schwierigkeiten zu bringen. Und das ist der richtige Gedankengang. Wenn der Satan oder die religiösen Leute oder irgendwie einen Christen wieder unter das Gesetz bringen und unter Verdammnis gerät, dann wird seine Seele gepeinigt und das ist unangenehm. Und es müsste eigentlich gar nicht sein. Wenn er die Wahrheit erkennt, welche Position er in Christus hat, als Gerechter, als Geliebter, als Erlöster, dann kommen solche Lügen gar nicht so richtig an ihn ran. Da kann der Herr dann auch nichts machen, weil er hat ja gesagt, wir sollen die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Wenn wir die Lüge glauben, werden wir in Gefangenschaft geraten. Es gibt eben nur einen Ausweg und das ist Wahrheit, Wahrheit erkennen. Und darum sagt uns die Bibel an mehreren Stellen, dass wir wachsam sein müssen oder sollen zumindest. Kannst du mal nachlesen, 1. Korinther 16, 13, Kolosser 4, 2 und 1. Petrus 5, 8. Umso mehr du nämlich gelernt hast, dem zu widerstehen und die Wahrheiten des neuen Bundes kennst und sie glaubst und hochhältst, umso weniger werden deine Probleme. Ja, das ist eigentlich das Grundproblem vieler Christen. Ich sage nicht, dass es dann keine Probleme mehr gibt, weil der Satan wird immer wieder mal versuchen, dir Schwierigkeiten zu machen. Er ist halt einfach so durchtrieben und böse. Aber wenn wir wachsam sind und erkennen, hoppala, da ist der Satan diesmal aus dieser Richtung gegen mich am Werk und stehst ihm entgegen und weist ihn in die Schranken, schlägst ihm die Tür vor der Nase zu, dann werden die Schwierigkeiten nicht gleich so groß. Weil für uns ist Gott, das müssen wir wissen, Gott ist für uns, egal in welcher Situation das du steckst. Denke ja nicht, Gott hat mir das Problem geschickt, Gott will mich prüfen, Gott will mich strafen oder sonst irgendwas. Das tut er nicht. Das tut er vielleicht bei Ungläubigen, ja, das mag sein, aber für seine Kinder tut er das nicht. Sonst würde es schlecht ausschauen für uns Christen, weil wir sind alle nicht perfekt, wir machen alle Fehler. Und Fehler haben eben Auswirkungen. Und wenn dann Gott auch noch da seinen Hammer draufschlägt und uns verdammt und uns straft und sonst was, dann schaut es ja direkt düster aus. Also er verdammt uns nicht, sondern er hilft uns. Wenn wir einer Lüge geglaubt haben, dann hilft er uns, indem er uns die Wahrheit offenbart, damit wir aus der Lüge wieder rausfinden. Wie gesagt, seine Gnade ist immer größer als das Problem, wenn wir natürlich auf ihn schauen. Aber nicht von ihm wegschauen, davonlaufen, weil man meint, Gott hat mich jetzt wieder am Schlawittchen so ungefähr. Wie soll er dir dann helfen? Wir müssen lernen, nach seinen Spielregeln zu spielen. Die geistlichen Dinge müssen wir lernen und nach diesen Regeln wird gespielt und da werden wir auch siegreich sein. Also, nochmal zurück, Gott ist ein guter Gott und er ist nicht gegen uns, er hilft uns in allen Dingen, er versucht uns nicht und er prüft uns nicht und er straft uns nicht. Aber wir leben noch in der gefallenen, sündigen Welt. Unser Leib, der Paulus nennt ihn in Philipper 3,21, ist noch der Leib der Niedrigkeit. Der ist noch auf der Ebene dieser Welt, das werden wir alle gemerkt haben. Und deshalb können wir Probleme haben und darunter leiden. Ob jetzt körperlich, seelisch oder außenrum irgendwie, es gibt ja verschiedenste Probleme und darunter leidet man. Wir leben hier auf der Erde auf Feindesgebiet. Und deshalb werden wir auch bedrängt. Wir leben hier auf der Welt, wo die Bibel sagt, sie liegt im Bösen. Es läuft nicht alles so rund, wie es laufen sollte oder könnte. Darum müssen wir eben die Situationen richtig beurteilen, damit wir damit umgehen können. Der Geist dieser Welt versucht, das Evangelium von Jesus Christus aufzuhalten. Und damit versucht er natürlich, die Christen aufzuhalten, weil die Christen das sind, die das Evangelium verkünden können, weitersagen können. Und darum blockiert er, wenn es geht, die Christen mit irgendwelchen Problemen, Schwierigkeiten, dass sie sich um ihr eigenes Süppchen drehen und nicht das Evangelium verkünden. Wenn er das nicht schafft, dann macht er es manchmal so, dass er anschiebt, bis die Christen dann im religiösen Straßengraben landen. Also auch Achtung, lass dich nicht vom Teufel schieben, sondern geh immer Hand in Hand mit deinem Herrn Jesus Christus. Ja? Und dann bist du auf der sicheren Seite. In dieser gefallenen Welt können wir eben Schwierigkeiten haben. Oder ist irgendjemand von euch dabei, der sagt, ich habe noch nie Probleme, keine Schwierigkeiten mein Leben lang gehabt. Immer alles in bester Ordnung. Ich denke nicht, dass es so jemanden gibt. Wir merken, aha, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, in einer auf Feindesgebiet in der Welt, die im Bösen liegt. Aber Jesus ermutigte seine Leute. Und es gilt auch für uns. Er sagte, dass wir nicht mutlos sein sollen, sondern eher mutig und stark und unverzagt. Weil wir, wenn wir auf ihn schauen, er größer ist als die Welt und er hat die Welt überwunden und in ihm haben wir Frieden trotz aller Widrigkeiten. Das steht in Johannes 16,33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Also wenn du Probleme hast, wenn du Schwierigkeiten hast, dann sei guten Mutes. Unterm Strich, es ist ab und zu einfach auch normal. Aber hab du Gemeinschaft mit deinem Jesus und er gibt dir Frieden in deine Seele, in dein Herz. Und denk dran, er hat die Welt überwunden. Das heißt, man kann wieder in die himmlische Welt, in die geistliche Welt hineintreten und anzapfen. Und er sagt ja an anderen Stelle, wer glaubt, wird auch die Welt überwinden. Und wenn du im Glauben aufstehst, wirst du die Welt überwinden, wirst du den geistlichen Bereich anzapfen können und wirst seinen Frieden empfangen und seine Kraft, die Situation zu meistern. Außerdem kann man immer noch beten, wenn es ein bisschen schwer wird und wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn Probleme auftauchen, wenn der Feind dir gegenübersteht. Ja, auch Jesus hat gebetet für seine Jünger und sagt in Johannes 17,11, und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Also Jesus betet für seine Jünger, dass der Vater sie bewahrt in seinem Namen. Und das ist ein Fürbittegebet und ein Fürbittegebet ist immer gut. Wenn du oder jemand anders in Schwierigkeiten ist, dann ist es oft wichtig, richtig und gut, wenn andere für ihn eintreten im Gebet. Weil manchmal ist man dann selber ein bisschen eingeschränkt, wenn man so richtig in der Kacke sitzt sozusagen, wenn man den Ausweg nicht mehr sehen kann. Dann ist es gut, wenn andere in der Fürbitte für einen eintreten, weil die haben einen ganz anderen Blickwinkel. Wenn dir, sag jetzt einmal, das Knie nicht wehtut, betest du vielleicht als wie derjenige, dem das Knie furchtbar wehtut, weil der betet und dann kommt der Schmerz, hat nicht geholfen, so ungefähr. Ein Beispiel. Also betet füreinander, immer wieder, wenn ihr merkt, jemand steckt in Schwierigkeiten, hat Probleme, der Glaube fängt an, in die Knie zu gehen, dann betet füreinander. Das macht echt Sinn. Und er sagte, dass wir zwar noch in der Welt leben, aber wir sind nicht von der Welt. Das müssen wir uns immer wieder auch in den Verstand holen, drüber nachdenken. Ja, wir sind in der Welt, aber unsere Abstammung ist nicht die Welt, unsere Abstammung ist von Gott her. Wir gehören nicht mehr zur Welt und zum Reich der Finsternis. Wir gehören zum Reich Gottes, dort haben wir das Bürgerrecht. Wir gehören zum Reich des Lichts. Wir sind von oben aus Gott geboren, wir sind Kinder Gottes. Das müssen wir immer wieder hochhalten. Und das heißt unterm Strich für uns, dass wir deshalb auch in einer ganz anderen Autoritätsposition sind. Unsere Autoritätsordnung ist oben, über den Mächten der Finsternis, über diese gefallene Welt sind wir eingesetzt. Und das ist für uns gut, für die Welt ist es weniger gut, oder für den Fürsten dieser Welt ist es weniger gut, und deshalb hat er auch was gegen uns. Wir passen nicht in ihr Konzept. Wir sind anders als die Leute der Welt. Vielleicht ist dir das schon manchmal aufgefallen, dass du Dinge anders siehst, die du früher vielleicht als super und toll betrachtet hast und schön, und irgendwo als Christ merkst du, ist das eigentlich ein Käse. Wir sind anders. Wir haben Gottes DNA in uns jetzt. Wir sind aus Gott geboren. Wir sehen die Dinge ganz anders. Wir haben ganz andere Vorstellungen und Interessen und einfach, ja, das, was uns von innen heraus antreibt, ist ganz was anderes, als wie die Leute, die in der Welt sind, wie die Sünder. Aber eben der Fürst dieser gefallenen Welt, der Satan, der will Jesus aus seinem Bereich, aus der Welt raushalten. Und deshalb will er uns raushalten, weil wir die Vertreter Jesu auf Erden sind. Deshalb gibt es manchmal Schwierigkeiten, unter denen auch Christen manchmal leiden können. Da wird kaum jemand dabei sein, der Juhu ruft, wenn er Schwierigkeiten hat, oder? Und außer der Paulus, der schon, ja. Gut, also aber dem Satan wird es nämlich nicht gelingen, uns aufzuhalten. Jesus hat gesagt, die Sache mit dem Reich Gottes ist wie mit Sauerteig. Ja, das Mehl wird durchsäuert, bis es ganz durchsäuert ist. Und so wird das Reich Gottes, das Evangelium, die ganze Welt durchsäuern. Und dann kommt Jesus wieder zurück. Dann wird der Satan beseitigt. Dann heißt es ab ins Kittchen, ab in den Feuersee und alles ist wieder, wie es am Anfang geschaffen wurde, in bester Ordnung. Jesus sagte auch noch in Johannes 17, 14 bis 16, ich habe ihnen dein Wort gegeben, also das Evangelium, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Das ist jetzt die Bestätigung für das, was ich gerade gesagt habe. Wir sind nicht mehr von der Welt, aber wir sind von oben. Ja, darum hasst uns die Welt. Und der Vater bewahrt uns vor dem Bösen, vor den Attacken des Teufels, damit wir nicht zu Fall kommen, damit wir nicht den Glauben verleugnen, sondern damit wir leben können und damit wir verhältnismäßig gut leben können. Also lassen wir uns von den finsteren Mächten dieser Welt nicht mundtot machen und uns einfach bloß mit allem Zeug beschäftigen. Sie wollen uns ärgern, sie wollen uns pissacken, plagen und berauben, schlechte Umstände hervorbringen, Missgeschicke, ja, Mangel sollen wir leiden, krank sollen wir sein. Oder wenn das alles nicht hilft, dann sollen wir noch religiöses Zeug machen. Das wäre das Ziel des Fürsten dieser Welt. Ja, im Religiösen ist er Meister. Aber wir sind die Meister im Glauben und im Geistlichen. Obwohl sich die religiösen Leute Geistliche nennen, sind sie doch nicht geistlich. Das ist alles nur Verblendung und Show. Aber das sind die Maschen Satans, um dem Evangelium und den Gläubigen Widerstand zu leisten. Der Geist der Welt hasst uns. Es ist leider so, okay, auch Jesus hasst den Geist dieser Welt. Das beruht scheinbar auf Gegenseitigkeit. Aber eins müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Der Fürst dieser Welt, der Satan und all die Seinen, sie sind bereits verurteilt zum ewigen Gericht, zum ewigen Verdammnis. Sie sind verurteilt. Das Urteil ist bereits gefällt, das ist ausgesprochen. Ja? Und es wird auch vollzogen. Dann werden alle weggesperrt. Dann gibt's dämonische Mächte und Satan und solches Zeug nicht mehr auf der Erde. Das ist das, wo unsere Hoffnung drauf ist. Und das muss uns auch immer wieder Hoffnung geben. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt auf dieser Erde, dann haben wir diese Hoffnung, dass der Tag kommt und dann wird alles in bester Ordnung sein. Weil wenn ich dann zurückdenke an meine ersten Jahre im Glaubensleben, da gab es immer wieder Angriffe geistlicher Natur, die Schwierigkeiten in meinem Leben vollbracht haben oder wo es mir einfach irgendwie nicht so gut ging und eigentlich wusste ich gar nicht wieso. Verschiedenstes Zeug, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ich weiß eines, ich habe da was gelernt dabei. Zuerst denkt man sich, warum ist das so? Muss ich doch wohl erleiden vielleicht, ist es Gottes Wille und so. Aber dann habe ich gelernt, die Situationen geistlich zu beurteilen, zu durchschauen und etwas dagegen zu unternehmen. Ich habe gelernt, die Autorität des Namens Jesus in die Hand zu nehmen. Und dann hat sich das Blatt immer wieder gewendet, manchmal schlagartig. Schlagartig war das weg, wie ein Vogel, der wegfliegt. Und dann war wieder alles gut. Meine Seele war wieder, wieder Oberwasser bekommen. Ich hatte das Glück, dass zu der Zeit die Bücher von Kenneth Hagin, vor allem auch über die Autorität des Gläubigen und überhaupt diese geistlichen Lehren, dass die damals ganz neu in die Christenheit in Deutschland eingeführt wurden. Und wir hatten damals in der ersten Gemeinde einen Mann, der hat einen guten, sortierten Büchertisch gehabt. Und jedes Mal, wenn ein neues Hagin-Buch gekommen ist, habe ich mir das sofort geschnappt und habe es gelesen und habe das umgesetzt. Und ich muss sagen, davon habe ich viel gelernt und es hat mir auch viel geholfen. Wenn ich nur das gehabt hätte, was gepredigt wurde von Pastoren und Ältesten, dann wäre ich wahrscheinlich ja nicht so weit gekommen und wäre vielleicht im selben religiösen Sumpf verschwunden wie so viele andere. Also die Lehre, die Wahrheit macht schon sehr viel aus. Und wenn man dann noch die Wahrheit in die Praxis umsetzt, dann kommt richtig gut was raus, dann kommst du vorwärts. Dann kommst du heraus aus den ganzen Schwierigkeiten, die dir der Teufel ans Bein geflickt hat. Gut, ja. Jesus sagte, Lukas 6, 26, wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten es ihre Väter mit den falschen Propheten. Also man möchte ja eigentlich als Mensch schon, dass alle anderen rundherum mit einem zufrieden sind und gut von dir reden, gut über dich denken, oder? Aber Jesus sagt, wehe, dann stimmt was nicht so ungefähr. Wehe, alle sagen, du bist so super, du bist so toll. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, das ist so, dass man merkt, aha, du sagst nichts vom Evangelium, du stößt nicht an, du lässt alles so gut sein und machst da keine Nadelstiche mit diesem wunderbaren Evangelium mit dem Namen Jesus. Dann kann schon sein, dass alle von dir gut reden, wenn du ein guter Mensch bist. Aber wenn ein Mensch von Jesus anfängt zu reden, dann wird ihm widersprochen. Dann kann es eben einmal zischen. Dann kann es sein, dass man dir vehement widerspricht. Vor allem die religiösen Leute oder die, die einfach nichts wissen wollen von Jesus. Ja, dann soll man sich nicht wundern drüber. Das ist eigentlich normal, dass sowas passiert. Und du wirst merken, die einen interessiert es von Jesus und die anderen nicht. Dann merkt man, wie die Menschen sind, welches Geisteskind sie eigentlich sind. Es ist manchmal unangenehm, ja. Das haben wir früher alles erlebt. Damals, als dieser Hauskreis gegründet wurde, da waren wir dann noch ziemlich unter das Menschenvolk gemischt und da gab es dann schon manchmal ziemliche Diskussionen, obwohl ich heute sage, die Diskutiererei, das bringt nichts, aber wir wussten es halt damals nicht besser. Aber du merkst, die Menschen der Welt, es kann sein, dass sie dich ablehnen oder gar hassen. Sagt auch Jesus, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also die Leute der Welt, vor allem auch die finsteren Mächte, die hassen uns. Die hassen uns, weil wir Licht bringen, weil wir Wahrheit bringen, weil wir den Leuten sagen, hey, du bist falsch dran, du musst zu Jesus, hey, du gehst direkt auf den breiten Weg ins Verderben. Viele Leute wollen das nicht, weil sie Sie sind der Meinung, Sie sind ja vollkommen richtig dran. Okay, dann muss man es laufen lassen, wenn Sie nicht hören wollen. Aber den einen oder anderen, der hören will, den kann man dann den Wegweiser sein. Wir sind Wegweiser, ja, wir sind nicht die Retter der Menschen, das ist Jesus. Aber wir sind wie Wegweiser. Der Wegweiser, der immer sagt, geh hier lang, da, zu Jesus, das ist der richtige Weg. Religiöse Leute sagen oder humanistische Leute sagen, ach, du bist ja so lieb und so nett, bist schon richtig dran, geh noch weiter so. Ja, und führt sie direkt in die Wüste, direkt ins Verderben und tut ihnen noch recht schön. Ist auch nicht die feine englische Art, oder? Gut, aber jetzt, nicht immer sind alle Menschen unsere Feinde. Das müsst ihr jetzt schon merken, nicht, dass irgendjemand jetzt einen Verfolgungswahn bekommt und sagt, oh, alle sind gegen mich, alle wollen mir was antun oder so. Nein, es sind nur Einzelne, die der Satan manchmal aufwiegelt, und um uns und dem Evangelium zu widerstehen. Der Herr gibt uns nämlich oft auch Gunst bei Menschen. Und wenn du Gunst hast bei Menschen, das ist eine gute Sache, dann kannst du mit Menschen, die auch ungläubig sind, vielleicht Freundschaften haben, eine gute Beziehung haben, und dann funktioniert es. Ja? Also nicht alle sind deine Feinde. Man kann auch mit Verwandten ein gutes Verhältnis haben. Man kann aber auch wirklich mit Leuten aus der Umgebung oder Verwandtschaft wegen dem Evangelium übers Kreuz kommen. Das gibt's. Steht auch so in der Bibel. Also wenn sowas vorkommt, sei gewappnet. Denk nicht, oh, was ist denn jetzt los? Sondern geh geistlich gegen diese Sachen vor. Oft ist es so, wenn der Geist dahinter, der das initiiert hat, vertrieben ist, dann haben die Leute auch wieder normal. Gut, also, wenn wir wegen unseres Glaubens abgelehnt, geschmäht und verspottet werden, dann sollen wir uns glücklich schätzen und uns freuen. Ah, jetzt haben wir da beim Thema, wie wir vorher schon gesagt haben. Ist nicht einfach, oder? Aber der Petrus zum Beispiel sagt, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Das ist schon mal ein Beweis für das, dass der Geist Gottes auf uns ist, wenn wir geschmäht und verspottet werden. Um des Glaubens willen. Ja. Unterschied ist, ob ich irgendwie verspottet werde oder gemieden werde, weil ich sonst irgend dumme Dinge tue. Das schreibt hier weiter, niemand leide von euch als Mörder oder Dieb oder als Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Ja, wenn du deshalb leidest, dann bist du selber schuld. Ja, es gibt Leute, die mischen sich in alles ein und dann wundern sie sich, wenn es Probleme gibt. Das, was dich nichts angeht, dann mischst du dich auch nicht ein, oder? Ganz einfach. Wenn du aber als Christ leidest, schreibt er hier weiter, schäme dich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Also schäme dich nicht, für Jesus einmal zu leiden oder verspottet zu werden, sage ich jetzt einmal, abgelehnt zu werden. Es gibt Gnade bei Gott. Es gibt einfach Gnade bei Gott. Schäme dich nicht, dich als Christ zu outen, ja, zu outen, dass die Leute um dich herum wissen, dass du gläubig bist, dass du an das Evangelium glaubst, dass du das glaubst, was die Bibel sagt. Also oute dich als Christ, ja, nicht die Homos sollen sich outen, sondern wir Christen sollen uns outen. Das gibt Jesus die Ehre, kann aber auch deine Ehre kosten, das musst du mitkalkulieren. Aber wer immer bloß Ehre bei Menschen sucht, ist sowieso zum Scheitern verurteilt. Aber wenn du Ehre bei Gott suchst, dann ist es gut, wenn du dich als Christ immer wieder outest. Ja, und der eine oder andere kommt irgendwann zu dir und sagt, hey, ich habe da mal gehört, du bist Christ, was machst du da? Wo gehst du da hin? Oder wie kann ich auch ein Christ werden? Und so weiter. Ne? Zum Beispiel. Halt. Gott stellt sich auf jeden Fall zu dir und hinter dich, wenn du dich als Christ outest. Sei auf allen Dingen weise darin, lass dich nicht auf irgendwelche heißen Diskussionen und Streitereien mit Leuten ein, wegen dem Evangelium, das bringt nichts. Ja, ein alter Freund von mir, der dabei war beim Hauskreis gründen, naja, der hat sich halt dann zu sehr auf Diskussionen und Streitereien eingelassen in seiner Stammkneipe, bis dann irgendwann sogar zu einer Handgemenge oder Schlägerei fast geworden ist. Das ist nicht das Richtige. Da kommt nur Blödsinn raus. Wenn man merkt, die wollen es nicht hören, okay, dann muss man es einfach Punkt machen, stehen lassen und weitergehen sozusagen. Aber dieses mit auf Biegen und Brechen muss ich jetzt das Evangelium jemandem aufdrücken, das ist eigentlich nicht das Richtige. Okay, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht, sagt uns der Paulus im 2. Timotheus 1,7. Und in Vers 8 sagt er deshalb weiter, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen. Also schäme dich nicht um das Zeugnis für Jesus, um das Zeugnis für das Evangelium, sondern geh furchtlos vor, aber eben in Weisheit. In Weisheit, das ist A und O. Gut, das Evangelium muss halt einfach gepredigt werden. Drum nimmt unser Herr auch in Kauf, dass auch wir manchmal etwas leiden müssen, wenn wir eben blöd angeredet werden, verspottet werden, gemieden werden, abgelehnt werden und so weiter. Es sind eh nur die harmlosesten Dinge. Es gibt auch Regionen auf dieser Welt, da werden die Christen schon stärker bekämpft. Also man trifft halt einfach auf Widerstände, wenn man den Leuten das Evangelium predigt. Und das ist nicht schön, das weiß ich, wenn man abgelehnt wird, wenn über einem Lügen erzählt werden, wenn man ausgelacht wird und so weiter. Über mich haben sie damals einmal gesagt, ja, der liegt auf der Wiese draußen und schreit Halleluja und streckt die Hände in die Höhe. Hat natürlich nicht gestimmt. Und andere wiederum haben im Wirtshaus gesagt, ja, seine Werkstatt, die gibt es ja nicht mehr lang, weil es kriegt jetzt dann alles die Sekte und so weiter. Also es werden schon dumme Dinge erzählt. Aber es gibt es immer noch. Sie sind immer noch da. Und ja, es hat den anderen die ganze Sache Lügen gestraft, wenn man so schön sagt. Ja, es ist nicht schön momentan, aber wenn man dann wieder durch ist, kann man auch selber wieder drüber lachen. Und die Jünger damals, die waren da, ja, muss man fast sagen, richtig cool. Apostelgeschichte 5,41, da heißt es, nachdem sie da vom Hohen Rat geführt wurden und da geschlagen wurden, sie gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Also sie haben sich noch gefreut auch drüber. Ja, weil es Ehre bei Gott gibt, haben sie gewusst. Ja, wenn man bei Menschen aneckt, gibt es aber dafür bei Gott Ehre. Und sie haben immer auf das geschaut, was vor ihnen liegt. Sie haben auf den Sieg geschaut, sie haben auf die zukünftige Herrlichkeit geschaut und haben gesagt, das, was wir jetzt leiden, das fällt gar nicht ins Gewicht für das, was wir alles an Guten in der zukünftigen Herrlichkeit erleben werden. Kannst du in Römer 8,18 nachlesen. Wir als Christen, wenn wir leiden oder wenn solche Dinge passieren, wir müssen lernen oder wissen, wie wir richtig reagieren auf solche Angriffe. Das ist wichtig, ja, dass wir nicht uns auf die Ebene begeben von Wut, Rache, Selbstrechtfertigung, Streit, weil das schadet uns selber nur am meisten. Damit schütten wir höchstens Öl ins Feuer und das ganze Problem wird noch größer. Manchmal ist es besser, Klappe halten, weitergehen, so ungefähr rutscht mir ein Buckel runter. Und die Bibel sagt, wir sollen vergeben und sie segnen unsere Feinde. Und wir sehen, ganz schnell ist wieder Ruhe und Frieden. Und du hast feurige Kohlen auf das Haupt deiner Widersacher gestreut, wie Paulus in Römer 12,20 sagt. Wenn du das einmal vorstellst, glühende Kohlen obendrauf aufs Haupt, unangenehm, unangenehme Sache. Aber das ist genau das, weil der Herr lässt sich nicht spotten. Römer 12,14 sagt uns, segnet die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Also wir sollen die Leute nicht fluchen und was weiß ich, was für Strafe vom Himmel herab beten. Nein, wir sollen sie segnen. Dann kümmert sich der Herr drum. Ja? Und wenn der Feind besiegt ist und weitergeschickt worden ist, der Dämon, der diesen Menschen aufgewickelt hat, dann ist er oft schlagartig wieder normal und dann ist wieder Frieden im Haus, oder? So funktioniert das. Und wenn jemand nicht aufhört, gegen dich zu gehen, dann greift Gottes langer Arm ein und er wird gerichtet. Das kann auch passieren, wenn jemand überhaupt nicht aufhört und bewusst gegen einen Christen geht. Er tastet damit Gottes Augapfel an, sagt die Schrift. Dann kann es auch passieren, dass ihn die Strafe trifft. Da sind schon manche gestorben auf das drauf. Ja, darum, für uns ist es wichtig, die Leute zu segnen. Vielleicht, wenn sie es nicht locker lassen, ihnen auch einmal die Warnung weitergeben. Wenn du es nicht aufhörst, kann es passieren, dass Gott dich straft, dich richtet. Vielleicht hilft es ihm, aber es kann auch wirklich passieren, dass er tatsächlich von Gott gestraft wird. Unser Evangelium ist wirklich eine gute Nachricht, das heißt die beste Nachricht, und ich möchte es nicht nur durch die rosarote Brille predigen. Aber es gibt eben Zeiten, da leiden Christen wegen ihres Glaubens an Jesus. Und da ist es oft einmal schon so, da ist man beim Durchbeißen, da ist man beim Stehenbleiben, manchmal kurz vorm Einknicken, weil eben scheinbar überhaupt nichts vorwärts geht und ein Problem jagt das andere. Ich möchte da nichts beschönigen, aber in solchen Fällen ist Ausharren vonnöten, sagt Hebräerbrief, und da ist Ausharren und Stehenbleiben schon die halbe Miete. Bloß nicht einknicken, bloß nicht zurückdrängen lassen, bloß nicht in den Unglauben oder ins religiöse Fahrwasser abdriften, sondern im Glauben feststehen. Ich lese mal den Hebräerbrief, der Kapitel 10, ab 35 vor. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Also den Glauben nicht wegwerfen. Dann sagt er hier, den Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Also Ausharren, feststehen, stehen bleiben, nicht einknicken, ist einmal zeitlang notwendig. Diese Schwierigkeiten, das Verspotten, das Ablehnen vielleicht auch einmal zeitlang ertragen müssen, bis wieder Ruhe ist. Das ist die Devise dann. Durchhalten, feststehen, ausharren und dann aber die Verheißung zu erlangen, den Durchbruch zu bekommen. Ja, nicht einknicken, stabil im Glauben stehen bleiben. Es kommen wieder bessere Tage. Ja, das hat auch der Paulus gehabt. Der Paulus, wenn du dein Leben ein bisschen studierst, er hat furchtbare Situationen ertragen müssen und echte Probleme gehabt. Das sind unsere Probleme oft die geringsten. Aber es blieb nicht immer so. Der Paulus hat alles gehabt, schlechte Zeiten und gute Zeiten. Er schreibt zum Beispiel an Philipper 4, 11 und 12, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Also er hat beides erlebt, Hunger und satt zu sein, Überfluss und Mangel. Aber dann sagt er im Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Er hat seinen Blickwinkel immer auf den Herrn gehalten. Und er hat ihn immer gekräftigt in allen Situationen. Er wusste, dass der Herr in jeder Lage mit ihm ist und ihn stärkt. Und er hat sich die Freude am Herrn und von seiner Erlösung nicht nehmen lassen. Er sagt im Kolosser 1, 24, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Er freut sich in seinen Leiden. Boah, wie kann er das nur? Ich muss ehrlich sagen, mich hat es noch nicht gefreut. Wenn ich in Leiden gesteckt bin, hat mich noch nicht gefreut. Wenn ich wieder raus war, ja. Aber im Leiden habe ich jetzt noch nicht fertig gebracht, mich zu freuen. Aber er hat hier das Ziel vor Augen gehabt. Die Gemeinde aufzubauen, der Gemeinde zu dienen. Und auf das hat er geschaut, weniger auf seine Umstände, weniger auf seine Probleme und Leiden. Er hatte das Ziel, das Gott ihm gegeben hat, als Apostel die Gemeinde aufzubauen, vor Augen gehabt und hat sich nicht abbringen lassen. Der Paulus hatte tiefe Einsichten in das Evangelium der Gnade von Gott bekommen. Er hatte zum Beispiel in Ephesus viel Zugang zu den Menschen. Und er sagte, ich habe eine große Gemeinde in dieser Stadt. Hat Jesus zu ihm gesagt, es ist eine große Gemeinde in dieser Stadt, aber auch viele Widersacher. Das heißt, Menschen, die Widerstand leisteten, die ihm und dem Evangelium widersprachen, die ihm Schwierigkeiten bereitet haben. Und nicht nur Menschen, sondern auch dämonische Mächte, weil in Ephesus gab es ja schon sehr viel Zauberei und Okkultismus. Und überall wurde diesem Evangelium widersprochen. Aber er wusste, wie es in 1. Korinther 16, 9 steht, eine große und wirksame Tür ist ihm aufgemacht worden und der Widersacher sind viele. Er hatte zu kämpfen, er hatte da zum Beißen mit den Leuten. Es gab Leute, die haben ihm widersprochen. Vor allem waren es dann entweder die religiösen Leute, die Juden oder Esoteriker oder eben die diese Glaubensrichtungen von den Orten da praktiziert haben. Und wer auch noch stark dagegen ging, das waren eben Leute, die Kunsthandwerker zum Beispiel, die solche Götzenfiguren fabrizierten oder was die auch immer alles da für ihre Religion haben mussten. Kannst du nachlesen, da gibt es den Kunsthandwerker Demetrius und auch den Alexander, den Schmied. Ja, die haben so Zeug gemacht und die sahen ihre Fälle davon schwimmen. Das Geschäftsmodell, was sie hatten, war plötzlich out, weil die Leute angefangen haben, an Jesus zu glauben und haben gemerkt, hey, da brauchen wir ja nicht irgendwelche Statuen, da brauchen wir nicht irgendwelche Amulette und Zeug. Jesus allein genügt. Und dann haben sie gegen diese Verkündigung des Paulus gearbeitet und haben ihm ja, Leiden zugefügt. Es ist ja, laut Petrus, 1. Petrus 4,12, schon mehr oder weniger normal, dass wir Widerspruch bekommen. Das müssen wir wissen, dass uns da nichts Fremdes begegnet, sagt der Petrus wortwörtlich. Und wenn wir lernen, damit richtig umzugehen, dann tut es nicht so weh. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht, haben wir vorher gelesen. Und er sagt hier weiter im Römer 12, 17, vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist für allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also, wir segnen, die uns Schwierigkeiten machen, wir fluchen ihnen nicht, wir vergelten nicht Böses mit Bösen, sondern wir segnen sie. Und er sagt hier sehr deutlich, wenn möglich, wenn es an uns, so viel an uns liegt, ja, lebt mit allen Menschen in Frieden. Mit manchen Menschen kann man nicht in Frieden leben, die wollen nicht in Frieden leben. Die wollen Streit, die wollen Aufruhr. Und dann gehen wir ihnen aus dem Weg. So wie es der Paulus auch in Timotheus, glaube ich, geschrieben hat mit dem Alexander, dem Schmied, dass er ihn meiden soll, weil er hat ihm viel Böses zugefügt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, hat er hier noch angefügt, der Paulus. Und wie gesagt, Paulus hatte auch gute Zeiten. Ja, wirklich gute Zeiten. Da habe ich zwei Beispiele aus der Bibel. Einmal in Korinth, da heißt es hier, Kapitel 18, Vers 9 und 10 und 11, der Herr sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also Jesus sagte ihm selber in einer Erscheinung, niemand soll dich angreifen. Also fürchte dich nicht, schweige nicht, rede. Und dann heißt es, und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also das war gute Zeit für Paulus. Und in Rom ähnlich, Apostelgeschichte 28, 30 und 31 kann man es lesen. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Es war auch eine gute Zeit, er wurde nicht gehindert. Ihm ist nicht widersprochen worden. Also es gibt auch gute Zeiten. Nicht, dass jemand denkt, oh, jetzt haben wir heute gehört, wo Schwierigkeiten gibt es, Ablehnung gibt es, ab morgen geht schon los. Nein, wir gehen weise vor und dann ist es auch nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja. Wir haben ja in unserem Land hier schon relativ viel Freiheit. Religionsfreiheit ist ja bei uns, im Grundgesetz. Und so allgemein christlicher Ding ist ja auch da, obwohl inzwischen viele von diesem allgemein Christlichen sich abwenden und auch immer mehr andere Religionen in unser Land oder in unser Europa hereinkommen. Also es wird schon wieder wichtig für uns, klare Kante zu zeigen und dieses Evangelium von Jesus Christus hochzuhalten. Also denkt dran, wenn die Schwierigkeiten kommen, gleichzeitig kommt auch der Trost des Heiligen Geistes. Und der ist immer zur Genüge da. Nimm es aber auch in Anspruch. Ja? Nicht denken, ach ja, muss ich jetzt leiden, sondern dann geh immer zu deinem Herrn und lass dich vom Heiligen Geist wieder erfüllen, lass dich trösten, lass dich stärken, weil der Herr ist in dir und er ist mit dir und er ist für dich und er ist einfach der, der dich liebt. Vergiss nie unser Motto. Gottes Gnade ist immer größer als das Problem. Vor allem dann, wenn ein Problem da ist, ist es wichtig, auf diese Aussage zu setzen und die Aussage auch dann zu proklamieren, weil es setzt die Kraft des Geistes frei. Lass dich nicht abbringen vom Glauben an dieses gute Evangelium. Wisse, wenn schlechte Tage sind, wenn Schwierigkeiten da sind, es werden wieder bessere kommen. Der Herr steht zu dir, der Herr steht zu den Glaubenden. Und das müssen wir immer wieder uns ins Gedächtnis holen. Das ist die Wahrheit und die Wahrheit macht oft einmal wieder den Kopf ein bisschen klarer, ein bisschen freier. Vor allem ist wichtig für uns, dass wir im Kopf klar sind, ja? Dass wir die Dinge nüchtern betrachten. Sei nicht irgendwie ein religiöser Schwärmer, der immer bloß ein Halleluja und der Herr macht schon, sondern sei einfach ausgewogen, sei klar im Kopf. Geh nicht anderen mit irgendeinem religiösen Geschwafel auf die Nerven, weil dann kann es dir schon passieren, dass sie dann gegen dich gehen und müsste nicht sein. Wenn du die Leute nervst, macht es keinen Sinn. Wenn du ihnen ein klares Evangelium gibst und merkst, ja, die interessiert es, dann rede weiter, die interessiert es nicht, dann halt wieder deinen Maul. Da ist Weisheit erforderlich. Die Bibel sagt auch, dass wir um Weisheit beten sollen. Der Herr wird sie geben. Also bete um Weisheit in den Situationen und es hilft dir. Also mach dir nicht selber Probleme, die eigentlich nicht notwendig wären. Bewahre einen klaren Kopf. Sei wachsam und geh nicht den Lügen des brüllenden Löwen auf den Leim. Weil der Satan, heißt es, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann mit seinen Lügen. Er brüllt Lügen. Darum sagt er, der Petrus, seid nüchtern und wacht. Das heißt, einen klaren Kopf behalten. Schau, dass du weise vorgehst. Lass dir nicht von Satan die Butter vom Brot nehmen. Auch nicht, wenn Schwierigkeiten da sind. Oder schon gar nicht, wenn Schwierigkeiten da sind. Du musst eins wissen, es geht immer gut aus. Wenn du im Glauben bleibst, im Schauen auf ihn, auf Jesus, auf das Kreuz und auf seine Gnade, wird immer wieder gut ausgehen. Ja, auch wenn es einmal ein bisschen wackelt und ein bisschen rüttelt in deinem Leben, du kommst wieder in ruhige Fahrwasser und es wird wieder alles in bester Ordnung. Und oft ist es so, dass hinterher sogar besser ist wie vorher. Paulus hat einmal in Timotheus geschrieben, diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. 2. Timotheus 3,11. Also er hatte echte Schwierigkeiten, aber der Herr hat ihn aus allem gerettet. Und so ist der Herr. Er ist immer noch so. Er rettet alle, die in Schwierigkeiten gekommen sind, um seines Namens willen, wenn sie im Glauben feststehen bleiben, auf ihn schauen. Jeden holt er wieder raus und bringt ihn auf eine höhere Stufe des Glaubens und der Weisheit und des Friedens und des Segens. Und dann ist wieder gut. So, jetzt bin ich da mal am Ende. Machen wir einen Lobpreis.